No-Brainer wird es wahrscheinlich nicht mehr geben in dem Bereich. Wenngleich ich sagen muss, dass am Horizont doch die ein oder andere Möglichkeit auftaucht, brauche ich eine Bruttomietrendite von plus minus 5%, um in diesen Bereich hineinzukommen, dass sich das Objekt selbst trägt.
Jetzt ist die Frage, wie wahrscheinlich ist das?
Ein professioneller Investor bin ich nicht in dem Moment, wo ich mal ein Wochenende im Seminar zum Thema Immobilieninvestitionen besucht habe oder das selber auch online mir habe angedeihen lassen. Was mache ich denn dann, wenn ich einen Leerstand zwischendurch habe? So, und dann reden wir über eine Kennzahl, und zu der kommen wir jetzt. Da wird sehr wenig interessanterweise drüber gesprochen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Financial Planner und Vermögensverwalter. Herzlich willkommen zurück, Martin Hackler.
Hallo Mario.
Servus Martin, schön, dass du wieder da bist. Und heute wollen wir mal den Blick lenken auf Immobilien natürlich und das Ganze auch mal uns anschauen, Cashflows und Co. Ja, wann werden Immobilien wieder spannend oder sind sie es vielleicht gerade schon? Hast du deinen Blick vielleicht schon schärfer gestellt auf Immobilien? Lass uns doch mal anfangen mit der aktuellen Lage. Hat sich da was geändert, seitdem wir zum letzten Mal gesprochen haben? Wir haben ja oft über Kippen gesprochen. Kippt es schon in die positive Richtung oder wie ist gerade die Lage am Immobilienmarkt?
Leider kann man das noch nicht abschließend sagen. Also es ist immer noch eine sehr große Unsicherheit im Markt. Der Stillstand ist noch da im gewerblichen, institutionellen Bereich, im Logistikbereich. Nimmt der Markt tatsächlich wieder, was die Transaktionsfrequenz angeht, wieder Fahrt auf? Was den Wohnimmobilienbereich angeht, was ja in erster Linie das Asset für Privatinvestoren, für uns selbst, für unsere Kunden ist, ist nach wie vor der Stillstand noch da. Das, was von Berlin an verbesserten Rahmenbedingungen kommen soll, hängt momentan im Kanal fest. Ja, also selbst die degressive AFA schlummert momentan im Vermittlungsausschuss. Es ist nicht ganz klar, ob es überhaupt was gibt, ob es 5% dann gibt. Was aber nicht mehr als Kosmetik an der Front wäre. Ja, die KfW-Fördermittel sind jetzt seit Mitte Februar wieder offen. Aber da reden wir über ein paar hundert Millionen Euro. Da werden jetzt alle Telefonkanäle bei der KfW für die nächsten 7 Wochen besetzt sein. Und dann ist das Geld auch wieder weg. Ja, oder 7 Monate. Aber ich glaube, so lange dauert das nicht, weil die ganzen, die jetzt in Wartestellung waren und schon Anträge abgereicht hatten, die werden natürlich jetzt zuerst bedient. Und sind wir mal ehrlich, da reden wir über Fördermittel. Die sind dann vielleicht 1 Prozentpunkt günstiger, die Finanzierung, als das, was der Markt ohnehin hergibt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der ganz große Wurf ist da, wie sollte es leider anders sein, immer noch nicht getätigt. Und im Markt ist halt das so noch nicht angekommen, weil auf der einen Seite die Not zum Verkaufen noch nicht groß genug ist. Und auf der anderen Seite die Leute jetzt schon, ich möchte wirklich sagen, zum Glück doch anfangen, mehr zu rechnen. Ja, also die Liquidität ist zwar noch da und Selbstnutzer kaufen doch das eine oder andere Objekt, weil Luxus läuft immer. Aber im Investitionsbereich ist die Geschichte doch sehr zurückhaltend, wenngleich ich sagen muss, dass am Horizont doch die ein oder andere Möglichkeit auftaucht, wo es sich lohnt, dann doch mal genauer hinzuschauen, unter der Voraussetzung, und das ist eine Erkenntnis, die wird für die Zukunft feststehen, glaube ich, dass ich weiß, ich muss mich um das Asset wesentlich intensiver kümmern, als es in den letzten 40 Jahren der Fall war.
Da wollen wir gleich drauf kommen, noch, ja, wo sich's vielleicht lohnt. Du hast gesagt, die Leute rechnen genauer. Welchen Einfluss haben denn die Zinsen? Die sind ja erst stark gestiegen. Jetzt wird ja spekuliert, das muss natürlich auch erstmal passieren, dass sie fallen. Spielt das eine Rolle? Einige haben ja schon das als Game Changer ausgemacht, dass die Zinsen fallen sollen, werden. Aber bei dir klingt das jetzt noch nicht nach.
Wie weit sollen denn die Zinsen fallen? Also wir sind jetzt irgendwo bei 3,5% für eine 80% Finanzierung im 10-jährigen Festschreibungsbereich. Das ist, mit Verlaub gesagt, historisch gesehen immer noch sehr, sehr günstig. Wir haben aber durch diese Anomalie der Niedrigstzinsphase der letzten Jahre Preissteigerungen gehabt, weil wer will es denn der Bauwirtschaft anders verdenken, als dass die natürlich geschaut haben, welche Preise können wir generieren, und wir sind dort auf einem Niveau gelandet, was immer noch so hoch ist, wie es ist. Und die Zinssenkungen werden nicht 1:1 im Privatinvestorenbereich dazu führen. Das sieht im institutionellen Bereich auf der Aktienseite, Stichwort Vonovia etc. anders aus, weil das eine völlig andere Auswirkung hat hinsichtlich deren Prognosen. Im privaten Bereich, aber da nehmen wir uns gleich mal vielleicht wirklich die Zeit und schauen mal in eine Berechnung rein.
Gerne.
Dass das natürlich ein Aspekt ist, ob das jetzt ein Drittel mehr oder weniger ist, was die Kapitalkosten ausmacht. Aber es gibt noch eine Fülle anderer Kennzahlen, die dann einfließen und Parameter, die einfließen in eine Cashflow-Betrachtung, die es mir dann auch ermöglicht, das Asset-Immobilie sinnvoll mit anderen Anlagealternativen einmal zu vergleichen. Mhm. Und dann wird es wiederum interessant, ob nicht dann doch die ein oder andere Opportunität auftaucht, und das wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren häufiger sein, als es jetzt akut der Fall ist, wo ich dann doch sagen kann, ich setze als ordentliche Beimischung in meine Gesamtvermögensstruktur das bewusst gerade im Bereich des Vermögensaufbaus ein, um zu hebeln, um eventuell auch Abschreibungseffekte mit hineinzubringen, wenn da sich was wieder tun würde. Also es ist einiges in der Klärung. Wir haben da noch nicht die Situation erreicht, wo man sagt, so, und jetzt ist Goldgräberstimmung. Die wird wahrscheinlich auch nie wieder in der Form kommen. Aber ich glaube, dass es ganz viel Sinn macht, sich mal so aufzustellen und weiterzubilden, um eine Entscheidung für sich zu treffen. Ich möchte in Zukunft mich tatsächlich intensiver mit Immobilien auseinandersetzen, weil das werde ich tun müssen, wenn ich erfolgreich mit dem Asset unterwegs bin. No-Brainer wird es wahrscheinlich nicht mehr geben in dem Bereich. So, und um da vorbereitet zu sein und zu wissen, und das, glaube ich, ist der Anspruch, den können wir am Ende des Videos erfüllen, dass wir sagen, heuristisch werden wir irgendwo eine Faustformel formulieren können, wo ich sage, so, und da lohnt es sich jetzt mal, den Taschenrechner oder den Laptop anzuwerfen, genauer hinzuschauen und sich aktiv mit einem Angebot auseinanderzusetzen. Und bevor diese Kennzahl nicht auftaucht, kann ich die Zeit anders nutzen.
Sehr gut. Lass uns langsam mal in Richtung konkrete Zahlen kommen. Jetzt gibt's ja eigentlich 2 Lager. Also wenn ich jetzt kritisch auf Immobilien blicke, dann habe ich momentan, nennen wir es mal risikolosen Zins, Anleihen oder teilweise auch schon Zinsen, die ich kassieren kann von 3, 4, teilweise vielleicht sogar 5%. Und ich habe einen Aktienmarkt, wo ich weiß, der rentiert wahrscheinlich langfristig mit 6, 7, 8%, wie auch immer, auch attraktiv. Und dann habe ich den Immobilienmarkt, wo ich mir denke, okay, das muss ich erstmal reinholen. Das wäre jetzt so die kritische Perspektive. Die anderen Stimmen sagen natürlich auch durchaus zu Recht, wenn ich mir eine Immobilie kaufe und die abzahlen lasse, dann macht das jemand anders für mich. Das macht jemand beim ETF-Sparplan oder wie auch immer nicht. Wie ordnen wir das denn jetzt rational ein? Also wie nähern wir uns jetzt mal, dass man sagt, okay, wir vergleichen jetzt vielleicht mal Immobilie mit dem ETF-Sparplan oder wie auch immer. Wo fängt man denn da an, wenn jetzt die Leute sich zu Hause fragen, so, ich weiß, blickt da eigentlich gar nicht mehr durch, was soll ich denn machen und wo soll ich anfangen? Ja, wo? Wie geht der Profi daran?
Ja, wollen wir vielleicht direkt mal in die Berechnung reingehen und
so gerne, anschauen? Gerne.
Also wir haben es da ja unterm Strich, salopp gesagt, mit einer Break-Even-Analyse zu tun. Also das Erste ist ja dieser große Wunsch, was du gerade gesagt hast.
Ich bringe ein bisschen Eigenkapital ein.
Du bringst 20%. Eigenkapital ein. Mittlerweile muss man das auch, also mehr auch, als es früher der Fall war, um dann zu sagen, so, wann ist denn tatsächlich der Punkt erreicht, bei welchen Rahmenbedingungen, dass sich das Objekt mit Zins und Tilgung nach Kosten, nach Steuern selbst trägt. Mhm. Selbst trägt im Sinne von, jetzt habe ich einmal Geld eingelegt und der Rest läuft von selbst. Der Kapitaldienst wird aus den Mieteinnahmen gespeist.
Rücklagen sollte ich im Zweifel auch sogar noch im besten Fall bilden können.
Gut, also ich sag mal so, Instandhaltungsrücklage, wenn man jetzt alles das mal in einem vernünftigen Rahmen berücksichtigt, dann geht man das an. Jetzt möchte ich eine Sache vorweg schicken. Wir nehmen jetzt hier eine Dummy-Berechnung. Das ist jetzt ein Beispiel. Und das kann man nicht oft genug betonen, dass natürlich jedes Objekt individuell zu betrachten ist, aber man kann trotzdem sagen, die allgemeinen Marktbedingungen sind so, wie sie sind und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Objekt, was nach oben positiv aus der Art schlägt, relativ schwer zu finden und da muss ich auch immer schauen, was ist das für ein Objekt. Und deshalb schlage ich vor, wir gehen erstmal allgemein in eine Berechnung rein, schauen uns, okay, was ist momentan über den Daumen der Break-Even bei einer Beispielfinanzierung, wo sich das Objekt selbst trägt. Und dann muss ich mir halt als Investor die Frage beantworten, was traue ich hinsichtlich der weiteren Entwicklung zu, was ich an der Zinsfront meinethalben tut, was ich hinsichtlich der Mietentwicklung tut, muss ich nachinvestieren oder muss ich nicht, ist das Objekt taufrisch, dass ich wirklich in den nächsten 10 Jahren damit überhaupt nichts zu tun habe und so weiter und so fort. Um dann herzugehen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt ein sinnvoller Vergleich, wo ich sage, muss ich jetzt nervös werden, weil dann bin ich nicht dabei, weil ich die Chancen, die sich am Markt vielleicht im Moment bieten, nicht wahrgenommen werden? Oder kann ich mich vielleicht sogar zurücklegen und sagen, ne, es ist eben doch nicht alternativlos und ich warte mal gelassen ab, um einen Teil meines Vermögens im übertragenen Sinne als Pulver trocken zu halten, um dann aber wirklich ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen und das ein oder andere Objekt mit hinzuzunehmen.
Dann führ uns gerne mal durch.
Also, wichtig ist dabei, dass man im Privatkundensegment natürlich, ich als Privatinvestor, ganzheitlich an die Geschichte rangehe. So, das heißt, ich bin jetzt erstmal mit einem laufenden Einkommen gesegnet. Deshalb zahle ich Steuern. Und wenn ich mir jetzt die Steuerseite zum Beispiel anschaue, dann hat jetzt dieser Investor hier ein zu versteuerndes Einkommen von, an dem Beispiel, von rund 200.000 Euro. Daraus ergibt sich ein Durchschnittssteuersatz von 32%. Der ist verheiratet. Grenzsteuersatz sind 42%. Kirchensteuer zahlt er jetzt in dem Fall nicht. Und daraus ergibt sich dann eine entsprechende Steuerlast, die ich natürlich zu berücksichtigen habe, weil erstens habe ich im Vermietungs- und Verpachtungsbereich die Möglichkeit, die Einkommensarten miteinander zu verrechnen. Dazu zählen dann eben auch Verluste aus Vermietung und Verpachtung. Ich kann die Zinsen steuerlich ansetzen. Und wenn ich eine höhere oder niedrigere Abschreibung habe, könnte ich die eventuell auch noch mit anderen Einkunftsarten verrechnen, wenn sie hoch genug ist. So, dann hätten wir ein Objekt. Das sei jetzt mal hier eine Eigentumswohnung, die aus dem Bestand raus gekauft wird. Und dieses Objekt hat jetzt eine vernünftige Größe von 90 Quadratmetern. Wir sind insgesamt hier bei einem Kaufpreis von 340.000 Euro, 390.000 in Summe, weil 50.000 gehen fürs Grundstück noch weg. Ich habe Grunderwerbsteuer von tatsächlich jetzt in dem Fall in Leipzig 21.450 Euro und Notar- und Grundbuchkosten 5.850 Euro. Makler musste ich jetzt glücklicherweise in dem Bereich nicht bezahlen, sonst wären da auch nochmal knapp 4% für fällig.
Das muss ich auch wieder reinverdienen.
So, das muss ich reinverdienen und jetzt gerade hier oben, diese knapp 30.000 Euro, das sind Transaktionskosten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ist im Übrigen so eine erste Anregung, wo man sagen könnte, muss es jetzt im Moment sein, dass wir, wo der Markt so steht, der hat hohe Grunderwerbsteuerprozentsätze haben oder macht es vielleicht Sinn, da mal anzusetzen? Weil was nutzen wir 6,5 oder 8% in der Spitze, wenn die nicht gezahlt werden. Ja, das ist ja mal so dann von der Politik das Gegenargument, wir dürfen keine Steuermindereinnahmen haben. Und von, wenn ich aber 19% von nichts ist nichts. Oder 8% von nichts ist nichts. So. Dann habe ich Einnahmen. In diesem Fall wären das jetzt knapp 1600 Euro an Miete. Wie ich auf die Zahl komme, sage ich jetzt gleich noch. Und ich habe hier mal fiktiv eine Instandhaltungsrücklage pro Monat von 50 Euro angenommen bei dem Objekt und die Hausverwaltung ist verhältnismäßig preisgünstig unterwegs für 40 Euro, also es ist ein Teileigentum im Monat. Die muss ich berücksichtigen und ich gehe jetzt in dem Fall davon aus, dass ich während der Haltedauer keine Nachinvestition tätigen muss. Also dass das Objekt tatsächlich keine zusätzlichen Ertüchtigungen hinsichtlich energetischer Sanierung,
Wasser. Das ist aber schon optimistisch, oder? Oder nicht selbstverständlich, sagen wir mal so.
Es ist ein Thema, haben wir mehrfach drüber gesprochen, was vor 10 Jahren in der Form nicht so auf dem Schirm stand. Da werden wir, egal ob es jetzt Heizungshammergesetz gibt oder nicht, das ist geltendes EU-Recht, dass die CO2-Verbräuche wachsend besteuert werden. Egal, ob es jetzt die gesetzliche Vorgabe ist oder meine Wettbewerbsfähigkeit im Vermietungsmarkt, ich muss es berücksichtigen. So, dann finanziere ich das Objekt. Hier ein Darlehen. 80% Finanzierung, das heißt vom Kaufpreis sind es 312.000 Euro. Die kriege ich ist jetzt tatsächlich auch eine Live-Kondition. 80% Finanzierung heißt 80% vom Kaufpreis plus die 10% Nebenkosten muss ich auch noch tragen. Also muss ich 30% Eigenkapital in die Hand nehmen. Bekäme ich jetzt für 3,5%, vielleicht ein bisschen günstiger sogar. Mhm. Aber das ist realistisch für eine einigermaßen ordentliche Bonität als Investor. So. Und dann schauen wir uns das Ganze mal hinsichtlich der Auswirkungen an. Und dann sehen wir, ich habe im ersten Jahr, also das ist jetzt, weil es sich am schönsten rechnet, periodenrein berechnet. Ich habe also fiktiv am 1. Januar 2024 das Objekt kaufen lassen für diesen Preis, sodass hier dann aber, weil ich nur 312.000 Euro für die beschriebene Kondition finanziert bekomme, ein Eigenkapitaleinsatz in Summe von 105.300 Euro ist. So, dann gehen davon die Kosten ab. Und jetzt habe ich im ersten Jahr, wo nicht die Sondereffekte von dem Eigenkapitalzuschuss berücksichtigt wird, hier einen Überschuss im ersten reinen Jahr 2025 prognostiziert von 44 Euro plus, der deshalb niedriger wird, weil über Zins und Tilgung die Zinskosten floaten. Also ich habe eine annuitätische Tilgung. Dadurch werden die Zinskosten niedriger und irgendwann muss ich für meine Miete hier auch Steuern zahlen. Klar. Gehen wir nicht ins kleine Detail ein, aber warum habe ich jetzt hier die Miete gewählt oder komme ich auf diese Zahl? Und das ist die erste Break-Even-Analyse. Bei einem Finanzierungszins von 3,5%, 30% Eigenkapitaleinsatz inklusive Erwerbsnebenkosten, brauche ich eine Bruttomietrendite von plus minus 5%, um in diesen Bereich hineinzukommen, dass sich das Objekt selbst trägt.
Jetzt ist die Frage, wie wahrscheinlich ist das?
Das ist jetzt genau die Frage, die muss ich mir halt beantworten als Investor. Ja, es gibt Objekte, die können so eingekauft werden.
So. Also liegt es dann am Kaufpreis oder wo ist dann das Ausschlaggebende?
Also fangen wir mal hinten an. Das ist ja genau das, was jetzt auch in der FAZ zum Beispiel stand. Wer baut, geht bankrott oder wir haben die Talsohle noch nicht erreicht und so weiter. Da würde ich jetzt mal sagen, okay, das ist jetzt auch stark vorgetragen von der Branche. Aber beißt die Maus keinen Faden ab, wenn ich jetzt wirklich einigermaßen gut auf der Höhe der Zeit bauen möchte und dann bin ich halt noch nicht bei einem Passivhaus, dann fällt es mir schwer, neu zu bauen, inklusive Grundstück unter 5.000 Euro den Quadratmeter, je nach Lage. Mhm. Hier in München wird es vorne und hinten nicht funktionieren mit 5.000 Euro auf den Quadrat. Aber nehmen wir mal die 5.000 Euro her, dann bräuchte ich über den Daumen irgendwo 20 Euro auf den Quadrat an Mieteinnahmen, die bei mir einkommen, um auf diese Bruttomietrendite zu kommen, die sich das Objekt selber tragen lässt. Heißt, entweder ich muss in den Bestand reingehen im Einkauf, liegt auch da der Vorteil. Mhm. Ja, und es gibt durchaus Objekte, die momentan angeboten werden für Faktor 15 oder Faktor 10. Also Faktor 10 wären jetzt 10% Bruttomietrendite. Da muss ich aber mal schauen, wo diese Objekte liegen. Reden wir gleich mal drüber, weil über Immobilien als solches zu reden, ist sehr undifferenziert. Sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich mal deutlich macht, über welche Risikoklassen man eigentlich bei Immobilien redet. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, kriege ich die Mietsteigerungen hin? Also wenn ich jetzt mit einer niedrigeren Bruttomietrendite reingehe, ich bin noch nicht im Break-Even-Bereich, was traue ich denn dem Objekt an Mietsteigerungen zu? Da sind wir einigermaßen reguliert mittlerweile. Es gibt die Idee, Staffelmietverträge zu installieren. Die unterschreibt dir heute kaum noch jemand. Und wir sind auch bundesweit zwar nicht mit einem knallharten Mietendeckel gesegnet, aber der Mietmarkt ist reguliert und es sieht momentan danach aus, dass der auch stärker reguliert wird. Also ich kann nicht beliebig erhöhen. Und gerade wenn ich ein gut vermietetes Objekt im Bestand vermieten möchte und auch kaufe, und da ist schon ein Mieter 10 Jahre oder länger drin, fällt es mir noch schwerer, das zu erhöhen. Und natürlich zieht er nicht aus. Wir kennen die Gründe, weil wo soll er sonst hin? Freiwillig. Ja, also das ist das Thema Kündigung wegen Eigenbedarf. Das sind ganze Bücher drüber geschrieben worden. Nicht so einfach, wie man denkt. Und ganz ehrlich, weicher Faktor, ist auch immer so die Frage, wie fühle ich mich eigentlich dabei, wenn ich nur, um meinen Break-Even zu erreichen, versuche, mit den Mietern permanent jede Mieterhöhung durchzudrücken. Ja, das ist nicht nur ein Zeitfaktor, sondern mit Verlaub gesagt, das ist auch irgendwann eine emotionale Frage. Für mich zumindest.
Also Faktor 1, Kaufpreis entscheidend, Risikoklassen sprechen wir gleich noch drüber und dann muss ich, auch wenn die Miete vielleicht in der Theorie planbar ist, muss ich die auch erstmal steigern können.
Ich muss sie erstmal steigern können und vor allen Dingen muss ich dann auch sagen, dann sind wir wieder, also da beißt dich dann irgendwann die Katze in den Schwanz, wenn ich sage, naja, ich muss ja nicht in der A-Lage kaufen, ich kann ja in der B- oder C-Lage gehen. Mhm. Was mache ich denn dann, wenn ich einen Leerstand zwischendurch habe? So, und dann reden wir über eine Kennzahl und zu der kommen wir jetzt. Da wird sehr wenig interessanterweise drüber gesprochen. Es wird genau dann, wenn man mit Immobilienverkäufern redet, Maklern und andere Kollegen, häufig nur über die Bruttomietrendite und über die Eigenkapitalrendite gesprochen. Das sind tolle Zahlen. Was uns und auch professionelle Investoren oder Berater von institutionellen Investoren, wie zum Beispiel Bulwer Gäser, interessiert, ist aber vielmehr der sogenannte interne Zinsfuß. Mhm. Der interne Zinsfuß ist in jedem Excel-Programm zu finden, wer damit umgehen kann. Ich versuche es ganz kurz zu beschreiben, was das ist.
Wie würdest du es einem 10-Jährigen erklären?
Ja, 10-Jährigen weiß ich nicht. Ich versuche es mal mir selbst zu erklären.
Einem hochbegabten 10-Jährigen.
Ja.
Oder einem mittelmäßig begabten.
Eigentlich ist es dann doch nicht so kompliziert. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben Mieteinnahmen, wir haben Investitionskosten, wir haben Zinskosten, wir haben eventuell muss das eine oder andere repariert werden. So, wir haben sogenannte CapEx-Kosten. Das CapEx bedeutet, kommen wir gleich auch noch im Detail zu, wie sowas von der Branche prognostiziert wird. Das sind die laufenden Kosten, die ich bei einer Investition nachschießen muss, damit sie weiterhin halt wirklich einigermaßen profitabel bleibt. Da reden wir noch nicht über Gewinnsteigerung, sondern einfach nur das Niveau, was ich prognostiziere, zu halten. So. Und wenn ich diese ganzen Zu- und Abflüsse über eine klar definierte Haltedauer von meinethalben 10 Jahren zum Beispiel berücksichtige in meinen Berechnungen, ich mache einen Strich drunter nach allen Kosten und nach Steuern, dann bleibt auf mein eingesetztes Kapital halt hoffentlich ein Gewinn übrig. Wenn ich den rückwärts dann ausrechne, dann ist das im Endeffekt der sogenannte interne Zinsfuß, der während der Haltedauer alle Zu- und Abflüsse berücksichtigt. Mhm. Punkt. So. Und dann bin ich auch bei einer Kennzahl, die es mir ansatzweise möglich macht, eine Immobilieninvestition mit alternativen Investitionen vergleichen zu können.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, mit was vergleiche ich dann? Die Leute fragen sich vielleicht zu Hause, wenn ich jetzt einen internen Zinsfuß habe von, sagen wir mal, 3% als Beispiel oder 1%, mit was kann ich den dann vergleichen? Was ist da jetzt theoretisch eine sinnvolle Vergleichskennzahl?
Also, man muss es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Ich habe ja zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Summe von 100.000 Euro in ein ETF-Portfolio reinlege, und ich habe jetzt hier quasi unterm Strich keine Zuflüsse, wo ich noch nachschießen muss, sondern ich gehe jetzt hier bei dem Idealbeispiel davon aus, dass sich das Objekt selbst trägt. Also ich packe rund 100.000 am Anfang rein und gucke nach 10 Jahren, wenn ich es fiktiv verkaufe, das Objekt, kommt hoffentlich das Geld, was ich reingetan, wieder raus, plus was auch immer. So, und dann kann ich ja hergehen und sagen, mit einem Gleichungslöser, egal ob über Taschenrechner oder Excel, Moment mal, ich habe zum Beispiel einen Gewinn von 40.000 Euro. Welche Rendite hätte denn jetzt eigentlich mein Geld machen müssen, egal erstmal mit welcher Anlage, damit ich auch auf diesen Gewinn von 40.000 Euro nach 10 Jahren, nach Kosten, nach Steuern komme? Und dann steht da eine Zahl. Und dann gehe ich her und sage, welche alternative Investition wird mir denn diese Rendite oder vielleicht auch mehr präsentieren können, und dann sind wir schon am Ziel. Und dann muss ich für mich als Investor entscheiden, für wie wahrscheinlich halte ich denn Variante A, B oder C, und da setze ich dann mein Geld rein. Oder eben auch nicht. So.
Sehr gut.
Und wenn wir jetzt,
geklärt?
Haben wir das grob geklärt. Und wenn wir jetzt hier mal gerade schauen nach den Rentabilitätsziffern, so, dann haben wir jetzt hier eine Bruttomietrendite, die liegt jetzt in dem Beispiel, also es ist jetzt idealisiert, um irgendwo ein Packende zu bekommen für das Modell. Gleichwohl muss ich sagen, dass wir regelmäßig immer sehr defensiv an solche Berechnungen rangegangen sind. Mhm. Also ich habe gesagt, ich kaufe heute ein. Und weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, gehe ich mal davon aus, dass ich keine Mietwertsteigerung und keine Objektwertsteigerung habe und möchte gerne wissen, wenn ich zum Einstand nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen darf, was bleibt hängen. Mhm. Da haben in guten Zeiten mir manche Kunden gesagt, wie schlecht ist denn das Objekt, dass du dem nicht mehr zutraust? Und in schlechten Zeiten oder als wir angefangen haben, so um 2009, 2010 verstärkt in den Markt reinzugehen, da war das eher antizyklisch, aber wir konnten es begründen, auch demografisch bedingt, warum es Sinn macht, hineinzugehen. Dass gesagt wird, das ist aber hier ohne Leerstand zu kalkulieren. Und Herr Hackler, wenn ich 1996 ein Objekt gekauft hätte, dann hätte ich ja bis 2008 warten müssen. Können wir ja mal zeigen, wie hier jetzt, habe ich auch eine Grafik mitgebracht, sich die Preisentwicklung in der Zeit in Deutschland gestaltet hat. Also da musste ich wirklich von 96 bis 2008 über den Daumen warten, um überhaupt nominell wieder meinen Einstandspreis zu bekommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in der Zeit sind. Ich will da keine Prognose drüber abgeben. Ist ein anderes Thema. So, und wenn ich jetzt hergehe, und das ist jetzt ganz interessant, wenn ich sage, bisherige Rendite, ja, interner Zinsfuß mit einem fiktiven Verkauf jeweils in der betrachteten Periode simuliert, dann wäre zum Beispiel im Jahr 2, wenn ich im Jahr 2025 jetzt bei dem Beispiel verkaufe, dieser interne Zinsfuß deshalb negativ, weil ich ja noch nicht mal meine Erwerbsnebenkosten verdient habe. Der mausert sich aber dann bis zu einer Haltedauer von 10 Jahren. Also wenn ich am 31.12.2033 jetzt hier in dem Beispiel verkaufen würde, hätte ich einen internen Zinsfuß von 3,89%. Und da habe ich jetzt eine Zahl. Und wenn ich jetzt diese 3,89% vergleiche, sagt mir was, wo kriege ich die im Moment? Risikofrei.
Ziemlich risikofrei sogar. Und vielleicht sogar ein bisschen risikofrei, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Im Moment?
Ja.
Akut. So. Jetzt ist aber ja die Frage,
wie lange bleibt das so?
Wie lange bleibt das so? Ist das jetzt wirklich realistisch, sich das anzuschauen? Kriege ich das jetzt erstmal, bleibt es im Immobilienmarkt so? Was wird da prognostiziert? Mhm. Weil jetzt sind wir genau auf der Zahl, da haben wir in einer unserer letzten Aufnahmen drüber gesprochen, was Bulwing-Geser meinethalben mit dem IRR nennt. Ja? Mhm. Das ist nichts anderes als der interne Zinsfuß von einer Immobilieninvestition. Gleichwohl Bulwing-Geser in ihren Beispielen jetzt nicht die Finanzierungseffekte, also den so oft bemühten Hebeleffekt oder Leverage-Effekt genannt, den man ja bei Immobilieninvestitionen hat und der natürlich ein ganz mächtiges Instrument für mich als Investor ist, wenn er denn funktioniert und sich nicht gegen mich richtet. Und was da jetzt am Immobilienmarkt prognostiziert wird, haben wir uns schon mal angeguckt, aber das ist jetzt in dieser frei zugänglichen 5%-Studie zu sehen, wo man sieht, dass bundesweit Bulwing-Geser eigentlich in den Core-Lagen, also in, ich sag mal, in den sprichwörtlichen No-Brainer-Lagen, ich kaufe mir ein Objekt, muss mich darum nicht, wer weiß, wie kümmern in den nächsten 10 Jahren während der Haltedauer, was dort prognostiziert wird. Und da prognostizieren die jetzt ohne Finanzierungseffekte eigentlich nirgendwo 5%. Jetzt muss man mal abwarten, was fürs Jahr 2023 rauskommt. Also im Herbst erscheint die neue Studie. Da wird das wahrscheinlich etwas positiver aussehen. So, was meinen wir jetzt mit Core-Segment? Core-Segment bedeutet, ich habe eine gute bis mittlere Lage, kein bis wenig Leerstand und kein oder wenig Instandhaltungs- oder Instandsetzungsbedarf und auch keine Investitionsstau hinsichtlich energetischer Ertüchtigung. Frage, ist es realistisch, dass ich so ein Objekt im Moment bekomme für den Preis?
Wollte ich gerade sagen, wenn das jeder natürlich will und...
Gebe ich jetzt mal bewusst keine Antwort drauf, sondern meiner Meinung nach sind das Fragen, die sollte sich jeder Investor selbst stellen. Mhm. Ja? Und nochmal, es gibt Objekte, die das vielleicht erfüllen. Vielleicht kommen wir auch in den Punkt hinein, was die Branche fordert. Ich habe ja mehrfach darüber gesprochen, wenn wir mal ernsthaft zu nehmende Sonderabschreibungseffekte wieder installieren würden, dann käme vielleicht zum einen der Markt ans Laufen. Es wird auch von der Branche diskutiert, warum sollte man nicht mal die Mehrwertsteuer hinsichtlich der Bauleistung absenken, wie es in anderen Punkten auch der Fall ist. Weil momentan stehen da überall 19%, aber auf nichts. Also da werden auch überhaupt keine Steuern drüber eingenommen. So, und alle anderen Objekte, das ist jetzt mal hier das ist jetzt eine Grafik aus einem Blogbeitrag von Bulwing-Geser aus 2018, aber da kann sich jeder ausmalen, wie da jetzt andere Lagen eben zu platzieren wären, wo das Core-Segment tatsächlich hinsichtlich Standort- und Objektrisiko gegen Null geht und ich hier irgendwo aber auch mit einer verhältnismäßig geringen Rendite zwischen 0% und 5% kalkulieren kann, wobei wir die 5 im Moment, wie beschrieben, kaum sehen. Je weiter ich jetzt ins Risiko gehe, kann es sein, dass die zu erwartende Rendite steigt. Ich bin dann aber ganz schnell aus dem Privatinvestorenbereich raus und eigentlich ganz objektiv im professionellen Bereich gelandet. Und professioneller Investor bin ich nicht in dem Moment, wo ich mal ein Wochenende im Seminar zum Thema Immobilieninvestitionen besucht habe oder das selber auch online mir habe angedeihen lassen. Sondern das ist objektiv der Projektentwicklerbereich. Und das sind genau die Unternehmer, die es momentan ganz schwer haben.
Also weil durch die Chance, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, welche Risiken kommen, dass eben, wenn ich kaufe, der Wert nicht steigt, sondern vielleicht sogar sinkt, dass ich massiv nachschießen, sanieren muss, wie auch immer. Und das geht dann quasi, kann man sagen, steigt dann immer mehr, je mehr ich von dieser Core-Lage rauskomme.
Naja, wir sehen jetzt hier eben zu, genau, so war es in der Vergangenheit. Ich sage jetzt mal dazu, ob ich das Risiko kurzfristig, was ich an mehr eingehe, auch tatsächlich prämiert bekomme durch eine höhere zu erwartende Rendite, gepaart, und das ist im professionellen Bereich einfach so, dass die Haltedauer auch kürzer wird. Ja, also das sprichwörtliche Fix und Flip, was ja in den letzten 3 Jahren des Booms jeder Studienabsolvent meinte, fast machen zu müssen, so war das für mich gefühlt zum Teil, dass man sagt, ich kaufe ein Haus, ja, mache da neue Raufasertapete von innen dran, teile das in Teileigentümer drauf und verkaufe das. Da ist dann irgendwann in Hamburg der ganzen Geschichte sogar mal ein Riegel vorgeschoben werden, wo ich Mehrfamilienhäuser bis heute überhaupt nicht mehr in Teileigentümer aufteilen darf. Ob das richtig oder falsch ist, mag mal dahingestellt sein. Aber genau, also es ist im Endeffekt, je weiter ich mich ins Risiko hinein bewege, desto höher sollte die Renditeerwartung sein. Die Frage ist, ob das im Moment realistisch ist.
Also Garantie gibt es dafür natürlich keine. Und davon würdest du dann eher abraten, momentan wegen den Umständen. Oder man muss sich, wie du es gerade gesagt hast, man muss sich sehr gut auskennen, sehr intensiv damit beschäftigen und kann das nicht einfach mal so nebenbei machen.
Sagen wir mal so, also wir haben jetzt mal mit einem Vorstand von Bulwiengeser zusammengesessen und genau das durchdiskutiert. Ob eine Investition außerhalb des Core-Bereichs überhaupt ein gangbarer Weg für Privatinvestoren ist, der in der Vergangenheit bedeutet hat, ich gehe deshalb in Immobilien hinein, weil ich gut schlafen möchte. Ja, das ist ein haptisches Investment, ich gehe da rein. Mein Gott, ob es jetzt 5% Bruttomietrendite oder 3 sind, ist mir auch erstmal egal. Ich gucke gar nicht in erster Linie auf die Rendite, weil ich es vielleicht auch gar nicht finanzieren muss, sondern ich zahle es aus dem Cashflow, aus meinen Gewinnen, die ich so sichern möchte, am liebsten auch inflationsgeschützt. Das ist ein anderes Thema, ob Immobilien jetzt immer blind Inflationsschutz bieten. Haben wir schon mal ein Video zugemacht. Aber dass Immobilien wirklich No-Brainer-Investitionen sind, auf lange Sicht, und Objekte sind, um die ich mich nicht aktiv kümmern muss, die Zeiten sind auf absehbare Zeit vorbei. So, das wurde von professioneller, institutioneller Seite ganz klar so definiert. Also ist die Frage, okay, wenn ich im Core-Bereich, und dann sind wir aber aus dem Trägt-sich-selbst-Bereich auch komplett raus, sondern das heißt, ich zahle ein Objekt inklusive aller Transaktionskosten Cash und sage, dann kriege ich halt jetzt kurzfristig nur 2% dafür, ist mir auch egal. Aber ich habe das Objekt da stehen, meinetwegen hier in München in einer guten Lage, die nicht replizierbar ist, geschenkt. Kann ein Ansatz sein. Sich aber darüber, wie es die diverse Immobilienjünger auch immer wieder tun, dass das alternativlos sei hinsichtlich der Investitionschancen und der Renditen, die man sehr sicher prognostizieren könnte, so undifferenziert kann man das nicht sehen.
Also landen wir dann mehr oder weniger wieder beim Aktienmarkt?
Ja, also es ist halt die Frage.
Ich will es jetzt nicht als alternativlos bezeichnen, aber wenn man mal alles, ja, Risiken...
Schauen wir uns mal die alternativen Renditen an. So, das ist jetzt eine sehr aussagekräftige Quelle, ursprünglich hergenommen aus dem Credit Suisse Jahrbuch, Dimson und Marsh Stolten. Haben die zusammengetragen. Gerd Kommer hat das in seinem neuen Buch eben auch so aufgelistet. Aussagekräftig, was die Realrenditen einerseits von 1900 bis 2022 waren, aber dann auch mal geschaut, wie breit es doch schwanken kann, wenn man einzelne 20-Jahres-Zeiträume hernimmt. Und da muss ich mir einfach meine Gedanken machen. Erste Frage, wenn du jetzt auch sagst, ja, kurzfristig betrachtet, 3,85% im risikofreien Bereich, sollte jetzt im Moment nicht das große Problem sein, die alternativ generieren zu können. Ja, im Moment ist das der Fall, ist das aber legitim zu sagen, für die nächsten 10 Jahre ist das auch kein Problem. Wäre ich
natürlich keine Garantie.
Klar. Gibt es keine Garantie für, aber ich kann ja kurzfristig zumindest mal Folgendes festhalten. Solange risikofrei im Immobilienbereich keine höhere Rendite als die in diesem Beispiel 3,85% zu generieren sind und ich bekomme sie wo aber anders aber risikofrei bis 100.000 Euro, vielleicht sogar bei einer Bank, einfach durch schieres Tages- oder Festgeld, über 100.000 Euro im Geldmarkt-ETF-Bereich oder im breit gestreuten Anleihenbereich bester Bonität, warum sollte ich mir da eine Immobilieninvestition zum jetzigen Zeitpunkt antun? Offene Frage, die ist nicht rhetorisch gestellt von mir, sondern die Frage muss ich mir als Investor beantworten. Das kann ich ja nur dann sagen, ich mache es trotzdem, wenn ich dem Asset Immobilie entsprechende Wertsteigerungen, Mietsteigerungen, was auch immer, zutraue. Und da muss ich einfach ins Thema gehen.
Und da werden jetzt einige sagen, ja, wir haben so großen Wohnungsmangel, die Regierung hat viel versprochen, es sollen ja jedes Jahr zig Hunderttausende gebaut werden, da müssen doch die Preise eigentlich steigen, oder? Ist doch ein No-Brainer. Wenn zu wenig Angebot da ist und die Nachfrage, ja, größer ist und vielleicht sogar noch größer wird.
Naja, sagen
aber
wir
es
mal
ist
ja so,
auch eine Spekulation.
Es ist eine Spekulation. Da mag sich jeder selber die Antwort drauf geben, was er für plausibel hält. Mhm. Fakt ist, keiner baut oder kaum einer baut weltweit so teuer wie wir. Ja? Über 35% der Baugestehungskosten sind Baunebenkosten. Da sind wir spitzenreit. Was machen wir denn, wenn jetzt jemand einsteigt und auf einmal wird, aus welchen Gründen auch immer, werden Baunebenkosten gesenkt oder serielles Bauen kommt, es wird billiger gebaut. Mhm. Ja, das ist ganz normaler Wettbewerb. Wenn jemand 2019 gekauft hat und sagt, ich warte jetzt mal, dass die Preise weiterhin steigen, da brauche ich schon viel Fantasie. Hat jemand 2010 gekauft, der hält sein Objekt weiterhin und sagt, im Vergleich zu 2010 glaube ich aber, dass die Preise wieder zurückkommen und noch ein bisschen weiter steigen. Ja, warum nicht? Ja, es ist eine Einzelfallbetrachtung. Gehe ich jetzt mal in einen Bereich, wo ich das Ganze auch mal simulieren kann und sage, ich gehe jetzt mal in ein breit gestreutes Aktienportfolio, was mir immer eine andere systematische Sicherheit bieten kann als das Klumpenrisiko von einem Einzelinvestment in Immobilien, dann sehe ich hier bei dem Beispielportfolio, dass ich ab einem Horizont von 10 Jahren tatsächlich nirgendwo hier in dem Beispiel, in dem Zeitraum von 1988 bis 2023, über alle Krisen hinweg, keinen negativen 10-Jahres-Zeitraum hatte. Das sah im selben Zeitraum im Immobilienbereich komplett anders aus, bei einer Haltedauer von 10 Jahren. So. Das heißt jetzt nicht, dass mir das die Garantie für die Zukunft gibt. Wir sind jetzt hier leider in einem Bereich angekommen, Geldanlage für Erwachsene, dass ich nicht sagen kann, schwarz-weiß. Sondern wir gehen jetzt mal her und gehen genau, wie es im wissenschaftlichen Bereich ansonsten auch abläuft. Ich habe einen Datenpool und überlege mir mal, welche Varianten sind denn jetzt tatsächlich hinsichtlich der Ergebnisse plausibel. Mhm. Und das kriegt man über stochastische Modelle hin. Das nennt man auch Bootstrapping oder Monte-Carlo-Simulation, weil ich habe ja ein Rendite-Reihenfolgerisiko. Mhm. Weil diese Renditen, die wir hier historisch aufgelistet gesehen haben, die verlaufen ja nicht linear. Nur das nochmal kurz als Beispiel, wie das bunt durcheinander gehen kann. Das ist fast so schön, das Bild, dass man sich das an die Wand hängen könnte von der
Bildgebung. Kunst,
ja. Das sieht gut aus. Jetzt kommt in dem Fall von Dimensional Fund Advisors. Die bereiten sowas auch immer grafisch sehr schön auf. Und dann nur mal jetzt ein Beispiel. Im Jahr 2021, was schätzte denn, wer weltweit regional deutlichst die Nase in den entwickelten Industrienationen
vorne hat? Ich sage es mal, keine Ahnung, aber vielleicht Österreich?
Jetzt mal Österreich, tatsächlich. Und wer war im Jahr drauf, 2022, auf dem drittletzten Platz?
Die Schweiz oder vielleicht auch Österreich?
Auch Österreich, ja. So. Das heißt, da können wir die Uhr nicht nachstellen. Was ist die Lösung? Breit diversifizieren. Wie ist ein anderes Thema, was am meisten Sinn macht? Du hast jetzt kürzlich über Faktor-Investing gesprochen. Das kann ein sinnvoller Ansatz sein. So, wie geht man jetzt wissenschaftlich an das Thema ran, um irgendwo hier ein Risiko kalkulierbarer zu machen? Und da kann man hergehen und sagen, ich nehme jetzt halt aus einem Modellportfolio heraus auf Monatsbasis die jeweiligen Renditen über den Zeitraum, jetzt hier an dem Beispiel 1988 bis 2020. Und das sind knapp 400 Einzelrenditen, Monatsrenditen, tu die in einen Topf und lass es einfach durch den Simulator laufen und komm dann quasi auf 10.000 Kapitalmarktszenarien. Und da sieht man hier als Ergebnis eine Wolke, auf den ersten Blick etwas unübersichtlich.
Auch schon wieder modernes Kunstwerk.
Auch schon wieder modernes Kunstwerk. Ja, Mathematik kann total schön sein, wenn man sich richtig darstellt. Dann findet man hier in der Wolke aber tatsächlich Streuungen nach außen, nach oben und nach unten, mhm. aber auch irgendwo hier eine Verdichtung. In Zahlen ausgedrückt sieht das Ganze dann so aus, dass man sagt, ich hätte jetzt, wenn ich just genau die Zahl, also das Eigenkapital plus Nebenkosten, diese, was haben wir da oben? 100?
Eigenkapital waren gute 100.000, oder?
105.300 Euro. Wenn ich die eingelegt hätte jetzt bei diesem Beispiel, vor Kosten, vor Steuern, hätte ich bei allen Simulationen im Median ein Endvermögen von 243.000 Euro gemacht. Das sind mehr als knapp 50.000 Euro Zuwachs. In den schlechtesten 5% Fällen wären die Ergebnisse schlechter als 125.000 gewesen und in den besten 5% der Fällen wären es besser als 452.000 geworden. Die besten 5% und die schlechtesten 5% könnte man als Artefakte rausnehmen, weil das würde voraussetzen, entweder ich habe eine Kapitalmarktkrise nach der nächsten, ist unrealistisch, oder ich habe überhaupt keine Kapitalmarktkrisen, ist auch unrealistisch. Also wenn ich mich irgendwo hier in der höheren Dichte der Wolke aufhalte, ist es zumindest plausibel und seriös davon auszugehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass eine Investition von einer Einmalsumme wahrscheinlich, zumindest im Moment, ertragreicher ist, als wenn ich das Risiko über eine Immobilie eingehe. Wenn ich nur auf die Höhe der Rendite schauen würde. Die andere Frage ist, und das ist nicht zu vernachlässigen meiner Meinung nach, ein solches Aktienportfolio ist nun mal sehr abstrakt. Mhm. Und die Frage muss man sich gerade eben bei vermögenden Familien auch immer wieder stellen. Und das ist auch mein tägliches Beraterhandwerk, fast tägliches Beraterhandwerk, immer wieder darüber zu schauen, zwischen den beiden Polen halt das Spannungsverhältnis auszuloten, wie viel Immobilienrisiko im Bestand hält denn mein Vermögen aus? Mhm. Weil die Risiken sind neu zu bewerten. Das bedeutet aber nicht, blindwütig alle Immobilien jetzt unter Stress verkaufen zu müssen, weil im Moment ist keine besonders gute Zeit zu verkaufen, ja, wenn ich es mir leisten kann. Aber vielleicht muss ich auch verkaufen, wenn ich in der Cashflow-Analyse, also ich betrachte jedes Objekt als Profit Center, als kleine Firma, feststelle, das wird jetzt irgendwann doch ziemlich eng, ich muss hier einfach mal ausdünnen. Oder aber sage ich, das ist der andere Pol, die Immobilie als solches gibt mir einfach so viel Ruhe, weil es ein haptisches Investment ist und der Investitionsstau für die nächsten 5 bis 10 Jahre ist nur wirklich überschaubar, dann verdiene ich halt nur 2 oder 3% Rendite. Ich kann es mir aber auch von der Zielsetzung meiner Vermögensplanung her einfach leisten. Dann macht es auch keinen Sinn, da über einen Verkauf drüber nachzudenken. Aber genau in diesem Gesamtkontext, kurz zusammengefasst, war das jetzt oder ist das meiner Meinung nach ein sinnvoller Angang, sich mal über die Gesamtstruktur meiner Immobilieninvestition halten, verkaufen oder vielleicht auch doch kaufen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Martin, das war heute ein sehr spannender Ritt durch viele konkrete Beispiele. Und ich glaube, das hat den Leuten mal richtig geholfen, das mal von A bis Z wirklich durchzudeklinieren. Herzlichen Dank dir, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Hast du noch was Entscheidendes? Aber ich glaube, du hast eigentlich gerade schon dein Plädoyer gehalten. Noch was, was du den Leuten mitgeben willst. Aber ich glaube,
ich kann nur immer wiederholen und wirklich dafür werben, wer Immobilien kaufen und halten möchte, muss sich intensiver denn je mit dem Asset und seinen Zahlen auseinandersetzen. Sonst wird's richtig schwierig.
Martin, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir, das hat wirklich großen Spaß gemacht und glaube ich war auch wirklich geballter Mehrwert. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um solche hochkarätigen Videos und Vorträge nicht mehr zu verpassen. Danke dir.
Gerne.
Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.